Die Anbetung unseres Herrn in diesen Liedern. Meine Frau und ich sind kaum ein halbes Jahr hier in Weil der Stadt und feiern jetzt bereits das dritte Mal mit Familie Koch. Im April war es der 80. Geburtstag von Margarete, im Mai dann der 85. von Wolf Dieter und heute 55 Jahre Platin-Hochzeit. Das ist eine schöne Sache. Margret hat gesagt, wir wollen auch die Feste feiern, wie sie fallen. Und das ist gut so. Und es war vielleicht noch mehr geplant für diesen August, hat sich aber ein bisschen zerschlagen. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns doch einfach diese Feier mit hineinnehmen in diesen Gottesdienst heute Morgen und den auch ein bisschen unter diesem Aspekt gestalten. Und das tun wir sehr gerne. Dein Wunsch war, ob ein Predigttext für heute euer Trautext sein kann, aus Psalm 84. Du hast ihn schon erwähnt, die zwei Verse 6 und 8. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Gesagt, gerne nehmen wir diesen Trautext und dem Psalm, der mit dahinter steht, in diesen Gottesdienst und auch für diese Predigt mit hinein. Wir sind ja jetzt im August sozusagen einfach bei den Psalmen gelandet. Vor 3 Wochen, vor 14 Tagen Psalm 23, Psalm 29, heute Psalm 84. Nächsten Sonntag machen wir einfach auch nochmal einen Psalm. Aber heute dieser wunderschöne Psalm im Rahmen eures Trautextes. Und es ist schon interessant, dass euer Pfarrer damals einfach diese Worte gewählt hat, aus einem alttestamentliches Wort. Ein Wort, das, denke ich, wenn ihr das so betrachtet, wirklich euch begleitet hat, getragen hat und auch ein Leitfaden, ein roter Faden durch diese 55 Jahre eurer Ehe war. Psalmen. Psalmen sind Lieder und Gebete Israels von Hause aus. Und die Psalmen sind, die 150 Psalmen, die es gibt, sind so unterschiedlich, so vielfältig. Sie greifen die unterschiedlichsten Lebenslagen auf und bringen sie zur Sprache. Da ist einerseits Dank, da ist Bitte, ist Lob, aber auch Klage. Da äußert ein Mensch sein Vertrauen, aber auch seine Verzweiflung und sein Leid, alles. Die Vielfalt menschlicher Erfahrungen findet in dem Psalmen Platz und findet durch die Psalmen auch vor Gott Platz. Einer unserer deutschen Dichter, Rainer Maria Rilke, hat einmal gesagt, in einem Brief an einen Freund geschrieben, dass er eine besondere Nacht hinter sich hatte. Er schreibt, ich habe die Nacht einsam hingebracht und habe schließlich die Psalmen gelesen. Eines der wenigen Bücher, in denen man sich restlos unterbringt. Mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Die Erfahrung, die Rilke gemacht hat, sich unterbringen können mit dem, was seine Lebenslage ausmacht, in dem, was er in dem Psalmen wiederfindet oder wie er sich in dem Psalmen wiederfindet. Psalm 84, aus dem euer Trautext ist, ist ein besonderes Lied. Es ist eigentlich ein Wallfahrtslied, ein Pilgerlied. Im alten Israel waren ja die Israeliten, die Bewohner des Landes, eingeladen und auch aufgefordert, einmal im Jahr an einem der 3 großen Feste zum Tempel nach Jerusalem zu pilgern. An diesen Ort, der für ihren Glauben so zentral und so heilig ist, sollten sie Gott in besonderer Weise begegnen, eben sein Angesicht suchen und Zeit in seiner Nähe und Gegenwart verbringen. Und diese Feste und diese Zeit war gewöhnlicherweise auch mit einem Dankopfer verbunden. Und Dankopfer heißt dann, dass ein Teil eben Gott geweiht wird dort im Tempel, aber der Rest, der wird auch gemeinsam gegessen, da wird gefeiert, da wird ein Fest gefeiert. Also wenn man zum Dankopfer an diesen Pilgerfesten unterwegs war zum Tempel, dann war das eine Zeit normalerweise, wo man sich freute, wo man voller Vorfreude drauf hinlebte und wusste, es gibt jetzt richtig schöne Tage im Tempel. In jeder Hinsicht, in der Gegenwart Gottes, sich freuen, dankbar sein und wirklich das Leben in einer besonderen Intensität spüren. Und das liest man auch, wenn man so ein bisschen, tauchen wir noch in die Atmosphäre des Psalm 84 ein. Er beginnt mit den Worten, ich lese es zunächst mal aus Luther-Übersetzung, wo der Beter und die vielen, die dann den Psalm mitgebetet haben, sagen, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Oder ich nehme noch eine andere, eine moderne Übersetzung dazu. Da heißt es, Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mein Leib und Seele schreien nach dir, nach dem Gott meines Lebens. Die Worte, die hier im Hebräischen, im Urtext stehen und auch hier, auch in den Übersetzungen kommt es zum Tragen, da spürt man die Intensität von Gefühlen, von dem, was den Beter ausmacht. Er spricht von Liebe zu Gott selbst, aber auch zu den Wohnungen, zu dem Ort, wo er unterwegs ist, von einer verzehrenden Sehnsucht. Es schmachtet in ihm sein Herz und alles richtet sich danach aus, eben Gott zu begegnen und die tiefste Sehnsucht ein Stück weit gestillt zu bekommen. Der Psalmist, der Beter weiß, wenn er unterwegs ist, dass die tiefste Sehnsucht seines Herzens nicht durch dieses imposante Bauwerk gestillt wird, wie schön auch immer es ist. Nicht durch dieses Ritual, dass man einmal im Jahr eben dahin zieht und dann eine Zeit dort verbringt. Nicht auch, dass man etwas Außergewöhnliches, etwas Übernatürliches einfach nur so ein bisschen spürt und sich dem hingibt, sondern er weiß dort, in dem Tempel, wo Gott wohnt, da begegne ich dem allein lebendigen Gott, dem Gott meines Lebens. Um ihn geht es. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott oder mein Leib und Seele schreien nach dir, nach dem Gott meines Lebens. Jahwe ist der lebendige Gott, er ist der Gott des Lebens und das zeichnet ihn aus von allen anderen Göttern oder Religionen, die es sonst auch gab. Jahwe ist der lebendige Gott. Bei dir, Jahwe, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Das Leben kommt von ihm, das Leben wird in seiner Gegenwart, in seinem Licht empfangen und gelebt und auch verstanden und er ist die Quelle des Lebens. Deshalb tut Jeremia, der Prophet, es auch so beklagen, wenn die Menschen, wenn das Volk Israel sich abwendet von der Quelle des Lebens und sagt, mein Volk tut ein zweifaches Unrecht, er spricht dir im Namen Gottes, mich, die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Das ist nicht gut, wenn man aus dem lebt, was eigentlich letztlich nicht den Durst stillt. Und Jeremia drückt es aus, es geht um die lebendige Quelle, um Gott, ihm zu begegnen. Und das ist das, was der Beter, wonach er sich sehnt. Und in diese Bewegung, in diese Vorfreude dürfen wir uns hineinnehmen lassen, wenn wir diesen Psalm lesen und auch für uns hören, dass da einer ist, der sich freut, dem lebendigen Gott zu begegnen. Und der Tempel ist sozusagen der Inbegriff für dieses erfüllte Leben. Deshalb sieht der Beter auch zuallererst, wenn er da hinkommt, dass da Leute drin wohnen dürfen in diesem wunderbaren Haus. Es ist ein beeindruckendes Gebäude. Der Tempel, den Herodes gebaut hat, das war im Römischen Reich eines der zentralen und angesehensten Gebäude, aber auch schon der Salomonische Tempel, von dem hier in diesem Psalm 84 die Rede ist, das war auch schon ein Bauwerk voller Schönheit, voller Ausstrahlungskraft. Also das Haus selber, der Tempel, der Palast Gottes, schon großartig und da dürfen Menschen drin wohnen und die haben das Privileg, dass sie in diesem Haus wohnen und dienen dürfen, dass ihnen in besonderer Weise die Herrlichkeit Gottes und die Schönheit Gottes sichtbar wird. So sagt eben der Psalmist in Vers 5, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, die loben dich immer da. Das ist einfach eine Feststellung. Es ist nicht Neid, es ist eine Feststellung. Es ist schön, in diesem wunderbaren Haus wohnen, leben und dienen zu dürfen. Und wenn er da unterwegs ist, dann freut er sich, dass er sich jetzt einklinken kann. Für ein paar Tage, für eine Zeit, die er hat, darf er sich einklinken in die Schönheit, in die Anbetung, in die Herrlichkeit Gottes hier im Tempel. Der Beter weiß, Gott wohnt natürlich nicht nur im Tempel. Gott lässt sich nicht einsperren in ein Gebäude. Gott lässt sich auch nicht in das schönste salomonischen Tempel einsperren. Gott ist größer. Gott ist auch im Alltag da. Gott ist auch dann da, wenn der Beter zu Hause war oder wie auch immer. Aber nun, wenn er aus seinem kleinen Hütte irgendwo aus den Dörfern Israels hineinkommt in dieses wunderschöne große Gebäude, in den Tempel, dann weiß er, da liegen Tage vor mir, eine Zeit vor mir von besonderer Intensität, wo ich Gottes Güte, Gottes Freundlichkeit, seine Gnade und Gunst in besonderer Weise erleben darf, wo ich seinen Shalom, seinen Frieden feiern darf und mich neu dem hingeben darf. Und deshalb sind Festtage so wichtig. Deshalb sind Sonntage so wichtig. Deshalb sind auch unsere persönlichen Festtage, die wir feiern, wichtig, weil wir da auch Zeit haben, um uns neu auszurichten, unser Leben auszurichten, zu bedenken, zu feiern, Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, uns aber auch neu wieder festzumachen bei Gott. Und als dieser Beter so unterwegs ist und eben schon nahe am Tempel ist, er sagt, er steht bereits an der Schwelle, er hat bereits das große Gebäude vor sich, da fällt sein Blick auf Vögel. Auf Vögel, Sperling, Schwalben, die dort nisten im Heiligtum. Und das ist so interessant, wenn man diesen Psalm liest, dann staunt er über die Vögel, die hier im Heiligtum Wohnung gefunden haben und ihr Nest gebaut haben. Der Blick fällt auf eine Kleinigkeit, auf eine Randnotiz. Und oft sind es doch die kleinen Dinge, wenn man sie wahrnimmt, wo sie nochmal etwas verdichtet, etwas deutlich wird, wo Sperling und Schwalben zum Symbol des Glücks werden können, ganz nah bei Gott zu sein. Erinnern wir uns noch, es gibt heute auch noch Schwalben und Mauersegler, aber für mich gehören sie zu meiner Kindheit mit dazu. Wenn die Schwalben da waren, dann war Sommer und dann haben sie ihre kleinen Lehmnester gebaut. Am Bach irgendwo haben sie da ihren Lehm geholt und dann Nester gebaut. Und dann hat man immer geschaut, guckt denn jetzt schon so ein kleines Köpflein aus dem kleinen Spalt heraus? Und das war ein schönes Bild. Ein Nest, junges Leben, Geborgenheit. Wenn die Vögel Stolz und Gefühle zum Ausdruck bringen könnten, sie würden stolz sein auf das, was sie geschaffen haben, stolz auf ihren Nachwuchs, sie würden dankbar sein, sie würden sagen, das erfreut uns, da ist unsere Bestimmung, unser Sinn, unser Lebenssinn, dass wir hier Versorgung geben, Sicherheit, so etwas wie Liebe. Aber es ist Tierwelt. Aber trotzdem die Tierwelt, die auch Gott geschaffen hat. Und für all das, diese Situation, steht das Nest, steht das Wohnen, steht das Zuhause, steht das Untergebrachtsein. Noch einmal erinnern an den Rilke, der gesagt hat, ich kann mich unterbringen. Und das ist ja tatsächlich auch so eine Sache, wo bringen wir uns unter? Manchmal redet man von Menschen, die unterwegs sind, die von weit her kommen, wie man sie in eine Erstunterbringung bringt, also eine Unterkunft bereitstellt. Und wie sind wir untergebracht? Wo wohnen wir? Wo ist unser Zuhause? Wir haben schöne Zuhause, gehe ich davon aus, wir haben Zuhause geschaffen. Aber wo sind wir untergebracht? Auch unsere Seele, auch unser Inneres. Auch da, wo Rilke davon spricht, dass so viele Gedanken hin und her flattern, wo ein Vagabundieren da ist von Gedanken und Gefühlen. Denn wenn man keine Unterbringung hat, keine Unterkunft, dann ist man ein Vagabund. Und Vagabund heißt ein Umherschweifender. Und es gibt so viel, wo man umherschweift und keine Heimat, kein Nest, keine Sicherheit, keine Geborgenheit hat, sich unterbringen. Ein afrikanisches Sprichwort ist mir hängen geblieben. Das habe ich mal vor langer Zeit gehört. Da heißt es, die Wespe bezieht ihre Kraft aus dem Nest. Ich wurde vor kurzem auch mal wieder von einer Wespe gestochen und habe dann gespürt, dass sie Kraft hat. Aber da haben die Afrikaner eben einfach etwas beobachtet und zum Ausdruck verdichtet in dieses Sprichwort, dass dieses kleine Insekt, diese Wespe, ihre Kraft aus dem Nest bezieht. Aus dem Zuhause, das sie hat. Aus dem, wo sie zugeordnet ist und wo einfach Verbindungen bestehen. Man weiß ja, wenn die ganze Nestgeschichte aus ist, dann werden die Wespen auch wild. Deshalb sind die ja gerade auch so unterwegs, weil der Nachwuchs versorgt ist und so weiter und so fort. Aber die Wespe bezieht ihre Kraft aus dem Nest. Wo beziehen wir unsere Kraft her? Es geht um die tiefsten Kraftquellen, aus denen wir leben. Der Beter und der Pilger, der hier unterwegs ist, der sagt, bei Gott habe ich mein Zuhause gefunden. Bei ihm schöpfe ich meine Kraft. Er ist meine Stärke. Mit ihm zu leben, bei ihm zu Hause sein, das gibt meinem Leben Stärke, Geborgenheit, Sicherheit, Sinn. Dieses Zuhause-Sein kann verloren gehen. Es kann komplett verloren gehen. Weil wir gerade bei den Dichtern waren, einer der großen Denker und Dichter war der Pfarrersohn Friedrich Nietzsche. Und er hat Zuhause verloren. Und es gibt ein Gedicht von ihm, das sehr bekannt ist, Vereinsamt ist es überschrieben. Da redet er davon, die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Wir sind mit im Sommer, aber wir machen uns ja auch schon jetzt Gedanken, wie es im Winter wird. Stein wird es vielleicht, Heimat haben wir, unsere Sorgen sind trotzdem manchmal da. Aber Friedrich Nietzsche spricht hier etwas anders an. Und bei ihm in diesem Gedicht heißt es dann auch noch, da spürt man, er steht nicht wie der Beter vor dem Tempel und freut sich auf die Gegenwart Gottes, sondern er steht gewissermaßen andersrum. Er hat das hinter sich gelassen und guckt in die Welt hinein und sagt, die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Und sein Gedicht endet, die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Und er bringt da etwas zum Ausdruck, was er verloren hat, was er nicht mehr finden kann, nicht mehr greifen kann. Die Heimat ist verloren gegangen, das Zuhause, Gott ist verloren gegangen. Und das ist schlimm, das ist Wüste, das ist Trockenheit. Der Beter ist anders unterwegs. Er freut sich darauf, dass er ankommt, dass er den Gott des Lebens erleben darf, den lebendigen Gott, der ihm gut tut, nach Geist, Seele und Leib, Erfrischung und Stärkung, die auf ihn warten. Und dass er zumindest eine Zeit lang sein Nest hier im Tempel aufschlagen darf, sein Zelt, und das auch mitnehmen darf. Denn darum ist er ja hier, dass er etwas mitnimmt, auch wieder in seinen Alltag, in sein Lebensjahr mit hinein, das dann vor ihm liegt. Zion mitnehmen, Zion im Herzen haben. Und da geht es dann weiter in diesem Pilgerweg, auf dem der Beter unterwegs ist und die vielen Beter, dass eben das Glück des Zions, das Glück, Gott begegnet zu sein, Gott in seinem Leben zu haben, dass das auch hineinstrahlt dann auf die Pilgerwege, auf das Unterwegssein, auf die Wanderwege. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und dir von Herzen nachwandeln. Und dann ist in eurem Trautext ein kleiner Vers ausgelassen und der heißt dort, und wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Der Quellgrund. Es ist tatsächlich so, dass die Begegnung mit Gott, und du hast es ja schon gesagt, Margret, und ihn erleben und auch ihn als Stärke erleben und auch seine Gnade und Gunst zu erleben, dass das nicht unbedingt alle Situationen ändert und verändert, die äußeren. Es macht aber etwas mit unserem Herzen. Dieses dir nachwandeln, bei dir bleiben, verändert uns auf diesem Weg. und mögen die Situationen auch noch ein Stück weit oder sogar unverändert bleiben, im Herzen ist etwas anderes da. Da entstehen Quellgründe. Da schafft Gott Versorgung. Da schafft er Möglichkeiten hineinzuwirken, um trotz allem Dankbarkeit, Freude, Sinn und auch Trost zu schenken. Und auch durch die dunklen Stunden, durch das Dürre, das, was wirklich als trocken empfunden wird, Zeiten von geistlicher Trockenheit, Zeiten, wo Gegenwind da ist, Zeiten, wo man Leid erlebt, wo man sagt, kein Vorankommen, Sackgasse, Ende, dass Gott mit dabei ist, sein Geist, seine Kraft, sein Wort, seine Gegenwart und hilft, dennoch voranzugehen. Das hat der Beter erlebt und das haben viele Menschen in Israel erlebt, das hat das Volk Israel insgesamt erlebt. Und ich denke, wenn wir im Glauben unterwegs sind, dann wissen wir auch, ja, es gibt diese Zeiten, wo Gott uns so nahe kommt, dass wir auch das Dürre, auch das, was uns Mühe macht, durchleben können an seiner Hand, in der Gewissheit, dass er mit dabei ist. Und interessant, man könnte diese Worte hier aus dem Hebräischen auch so übersetzen, dass Gott nicht nur einen Quellgrund schafft, Versorgung gibt, sondern dass man auch übersetzen könnte, wo diese Menschen, die hier mit Gott unterwegs sind, hintreten, da entstehen Quellplätze. Weil das ist ja auch das Interessante, dass diese kleinen und großen Wunder, die Gott schenkt, manchmal Zeichen im Äußeren sind, aber oft ja auch gebunden sind an Menschen, die uns zur Quelle, zur Ermutigung, zur Freude werden, zur Stärkung. Dass Gott in seiner Gnade das auch so hineingelegt hat, dass wir uns gegenseitig ermutigen und stärken dürfen. Und das klang ja heute Morgen auch schon durch. Ihr stärkt und ermutigt euch auch gegenseitig, auch über den langen Weg und über das Viele, was ihr auf diesem langen Weg erlebt habt und auch durchschritten habt und was auch mühsam und leidvoll gewesen sein mag. Da waren Menschen da, die mitgeholfen haben. Und ihr selber seid auch zu Menschen geworden, die für andere ein Quellgrund sind. Da entstehen auch Quellplätze aus der Begegnung, aus dem, was ihr erfahren und erlebt habt, wie Gott in eurem Leben wirkt und wie das wieder hineinkommt und durch euch hindurch auch zu Menschen als Trost und Ermutigung weitergehen darf. Das ist auch ein Segen. Gott hat uns dazu berufen, auch solche Menschen zu sein, die ihn spürbar und erlebbar machen, die seine Gnade und seine Freundlichkeit wirklich nicht nur für sich aufnehmen, sondern auch von ganzem Herzen weitergeben. Das ist eine Berufung, die wir haben, weil Jesus selber der geworden ist, der ja so nah zu uns kommt, Mensch wird, in unsere Lebenssituation hineinkommt, berührbar wird, uns nahe kommt, Gott ganz nahe, Menschwerdung, Inkarnation. Und Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wo wir Gott erleben und er in unserem Leben ist, da dürfen wir etwas von dieser Gnade, von dieser Berufung auch weiter leben. Und auch dann spüren, was Bonhoeffer ja auch mal so gesagt hat, der Christus im Bruder und in der Schwester ist oft stärker als ich. In der Ermutigung, in dem Trost, in dem Wort, in dem Dasein eines anderen, der mich auf Gott hinweist, der wieder oder einfach nur an der Seite ist, einfach nur mir seine Liebe und seine Gegenwart schenkt, da erfahre ich manchmal stärker, wer Gott und wie Gott ist, als wenn ich nur auf mich selber und in mich selber hineinsehe. Also Menschen, die unterwegs sind, dürfen erleben, dass Gott Stärke gibt, Versorgung gibt, dass sie von einer Kraft zur anderen gehen dürfen, dass sie unterwegs sind zu einem Ziel hin, zu einem Ziel, bei Gott zu sein. Schauen den wahren Gott in Zion. Das steht zuletzt als dafür, dass wir einfach im Vertrauen unterwegs sein dürfen, in Zuversicht, in Hoffnung, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen, schauen den wahren Gott in Zion. Das ist ein Ausdruck von Vertrauen, von Leben im Vertrauen auf Gott. Gott für ihre Stärke halten. Das heißt nicht, dass sie alles andere, was sie selber sind, minderwertig als minderwertig erachten, aber dass sie wissen, wo die eigentliche Stärke, wo die eigentliche Kraft herkommt. Wir haben es in einem Lied schon aufklingen lassen, dass Jeremia sagt, dass Gott denjenigen segnet, der ihm ganz und gar vertraut. Und der ist wie ein Baum, der nah am Bach steht, seine Wurzeln zum Wasser streckt. Wenn ein trockenes Jahr kommt, zeugt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Das ist das Bild für das Vertrauen in Gott und in ihm verwurzelt zu sein. Vertrauen kann nur entstehen, wo auch Kommunikation da ist, wo man miteinander redet, wo man austauscht, wo man sich Anteil gibt. Das ist schon so in unseren menschlichen Beziehungen, das ist auch so zu Gott hin. Deshalb Gebet, Kommunikation, das Reden mit Gott, das auf ihn hören, dort wächst Vertrauen. Und dann darf man in diesem Vertrauen nach vorne schauen. Man darf nach vorne schauen. Was ist das für ein Vorrecht? Immer noch, auch nach 55 Jahren, nach 80, nach 85 Jahren, nach vorne blicken zu dürfen. Natürlich auch viel, was in der Vergangenheit da war, erinnern, sich freuen, dankbar sein. Aber es gibt ein Ziel, Gott, den wahren Gott in Zion zu schauen. Da gibt es ein nach vorne gehen. Und ich denke, das ist etwas, was ich auch schätze, wenn der Philosoph Søren Kierkegaard gesagt hat, man kann das Leben, wenn man es verstehen will, nur rückwärts verstehen, manchmal auch nicht wirklich, aber nach vorne muss es gelebt werden und darf es gelebt werden. Das Leben, sagt er, kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden. Und diese Schau nach vorwärts, die wird uns zugesagt, bringt der Beter hier zum Ausdruck. Wir dürfen auf Gott hinschauen, auf das Ziel bei ihm, im Vertrauen leben, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und vielleicht werden wir ein paar Dinge verstehen hier auf dem Weg, wenn wir zurückblicken. Vielleicht werden wir erst im großen Licht der Ewigkeit Dinge wirklich erkennen und verstehen können. Aber jetzt dürfen wir im Vertrauen unterwegs sein, in der Gewissheit, Gott ist da, er kennt uns und auch das, was wir nicht verstehen, was für uns wie Fehler oder was auch immer aussehen mag, Gott hat es in seiner Hand. Vertrauen auf Gott. Und der Psalmist sagt dann, dort, wo wir aufrichtig ihm vertrauen und bei ihm sind, da lässt er uns auch Gutes spüren. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, erhält er nichts Gutes vor. Das ist auch eine Zusage und Verheißung. Und das höchste Gut ist einfach seine Nähe, ist er selbst, ist, dass er da ist. Deshalb ist dieser Psalm 84 in gewisser Weise auch offen für eine letzte große Erfüllung, die sich in Jesus Christus ereignet hat. Weil in Jesus Christus uns Gott ganz nahe gekommen ist. Weil Jesus Christus dieses letzte Gut ist, die Gabe Gottes, die er uns schenkt und wo wir Erfüllung finden bei ihm. Weil in Jesus Christus in ihm deutlich wird, dass das Leben erschienen ist, wie es der Apostel Johannes sagt. In Christus ist das Leben erschienen. In Christus hat Gott Wohnung genommen in dieser Welt. In Christus erleben wir die bedingungslose Liebe Gottes, die uns geschenkt ist. Seine Vergebung, seine Annahme, sein für uns sein. Und deshalb möchte ich schließen mit diesen Worten aus dem Römerbrief, die so eine großartige Zusage sind. Wenn Paulus schreibt, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist die herrliche Erfüllung, das ist der Tempel, das ist der Palast, das ist die Liebe, das ist das Leben selbst, was Paulus hier beschreibt. Alles geschenkt in Christus und in dem, was er für uns getan hat, dass in Christus Gott für uns ist und wir das wissen dürfen. Und er fährt fort, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das gilt uns allen und das gilt besonders auch euch. Wir wollen beten. Lieber Herr, hab von Herzen Dank, dass du uns einlädst, uns aufforderst, in deine Gegenwart zu kommen, dein Angesicht zu suchen und uns dir zuzuwenden. Danke, dass dieser Beter und die vielen Beter aus Psalm 84 das erlebt haben, wie sie dir begegnen und wie sie in dir Glück finden, Lebensglück. Auch jetzt schon hier in diesen Tagen, in den Zeiten, die du geschenkt hast, von Fest, von Freude, von Dankbarkeit, von Wohlergehen, aber auch das, was tiefer ist, ein Zuhause finden, wo wir uns selber unterbringen können, wo wir untergebracht sind, ja, wo wir uns hineinbägen können und Sicherheit finden, Ausrichtung und letztlich auch im Vertrauen uns verwurzeln dürfen, weil du der starke und allmächtige Gott bist und weil dir nichts entgleitet und weil du Gegenwart bist und Vergangenheit, aber noch mehr auch unsere Zukunft. Ja, und deshalb zieh uns immer wieder hin zu dir. Herr, wo immer wir stehen, was immer uns ausmacht, was immer unsere Gedanken und Tiefen unseres Herzens sind, Heiliger Geist, greif du hinein und zieh uns zu dir hin, wende uns zu dir hin, weil das unser Leben ist, wenn wir dir begegnen, weil du der einzige und alleinige lebendige Gott bist. Danke, Herr, dass wir dich weiter feiern und ehren dürfen, auch jetzt in unseren Liedern, auch in der Dankbarkeit für Margret und für Wolf Dieter, für ihr Leben und sie auch noch einmal dann besonders segnen dürfen. Herr, über allem steht deine Treue und dich wollen wir anbeten und deine Treue und deine Gunst, deine Gnade ehren. Danke dafür. Amen.